Und man muss auch sagen, also ich konnte auch die Cocktails nicht. Also die Cocktails habe ich wirklich durch den Schumann Cocktailbuch und durch andere Cocktailbücher gelernt und die Gäste haben mich korrigiert. Also es war gar kein Problem. Ich stand hinter der Bar, habe einen Cocktail gecheckt und der Gast meinte so, nee, Cookie, das ist falsch. Das musst du so machen. Oder Caipirinha hatte ich total nicht gewusst, dass man ihn stampfen muss. Also das sind, weißt du, das ist so, aber es war eine Kommunikation und es war auch Lachen und ich habe auch die Gäste viel eingeladen. Also die kleinen Preise von damals wurden auch nie kassiert.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Das hatte ich noch nie, glaube ich, einen Gast, der so jung ist und trotzdem schon Legendenstatus hat. Geboren in London, kam er Anfang der 1990er Jahre mit gerade mal 18 Jahren nach Berlin. Berlin, das war damals 3 Jahre nach dem Mauerfall, eine ganz andere Stadt als heute. Eine Stadt, die er als Betreiber legendärer Clubs in den folgenden 20 Jahren maßgeblich prägen sollte. Er gilt geradezu als Mitbegründer dieses neuen Berlin-Mythos, der die deutsche Bundeshauptstadt, man könnte sagen, zu einem Zentrum einer neuen Partykultur gemacht hat. Zu seinem 40. Geburtstag schließlich zog er sich aus dem Clubleben eher zurück. Er konzentriert sich seither auf Gastronomie, auf eine ziemlich eigenwillige, aber nicht weniger wegweisende Gastronomie. Lange noch, bevor es angesagt war, eröffnete er natürlich in Berlin ein vegetarisches Restaurant, das mittlerweile sogar einen Michelin-Stern hat. Wie hat er das alles gemacht? Wie hat sich die arm, aber sexy Metropole, die er so gut kennt wie sonst fast niemand in den letzten 3 Jahrzehnten verändert, auch in gastronomischer Hinsicht? Und wie hat er sich persönlich verändert? Und vor allem, was hat er noch alles vor? Ich freue mich wirklich sehr, mit ihm über all das und wer weiß, vielleicht auch noch vieles mehr zu sprechen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Cookie.
Hallo, hallo. Hi. Hi, Lukas. Danke für die schöne Einleitung. Ja.
Ja,
Lange, lange wohne ich jetzt in Berlin. Krass. Hätte ich auch nie gedacht.
1992, das ist
Genau.
ja,
30,
31 Jahre.
krass. Also wenn der 3 davor steht, ist man schon immer überrascht. Ja, 3.
Schon, ne?
Genau. 31 Jahre. Ja.
Ja, du warst damals frische 18 Jahre. Auch der Name Cookie weist nicht unbedingt auf einen klassischen alter weißer Mann Legendennamen hin und trotzdem umgibt dich im Party-Berlin irgendwie schon so ein bisschen diese Aura. Aber erzähl mal, warum nennen dich die Leute bis heute Cookie?
Ach, das ist ganz einfach. Wir haben damals in London gewohnt und mein Vater wollte unbedingt, dass ich sein Junior bin. Darum heiße ich ja wirklich Heinz Gindulis, so wie er. Und meine älteren Geschwister fanden das gar nicht so gut. Und dann, als ich ungefähr 1 Jahr alt war, hat dann irgendjemand gesagt, hey, du bist so süß wie ein Cookie.
Ja.
Und seitdem heiße ich Cookie. Und ich mochte auch als Kind oder Jugendlicher meinen Namen Heinz gar nicht. Inzwischen finde ich Heinz auch super.
Heinz ist super.
Heinz,
ich Cookie ist auch super, ja,
aber
Heinz ist auch
vor
super.
allem meine Freundin, Partnerin, die heißt ja mit Nachname Heinze. Das heißt, sollten wir
Oh.
jemals heiraten, dann heiße ich dann Heinz Heinze.
Ah, super. Also
Super, ja, genau. Nein.
Ketchup immer Pflichtprogramm bei euch dann.
Ja, klar. Und Heinz gebackene Bohnen. Nein,
Ja.
Scherz beiseite. Genau, also so heißt, so ist es zu Cookie gekommen. Warum die erste Bar dann oder beziehungsweise die zweite Bar Cookie hieß, kam dann auch ein bisschen dazu, dass ich halt damals war ja Berlin eine ganz andere Stadt, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Also ich meine, die
So, warte mal,
Eigentums.
ganz kurz,
Ja.
entschuldige, Kuki, dass ich dich jetzt unterbreche. Ich
Schon.
merke, wie, es geht mir fast zu schnell,
Gut,
weil
so.
ich möchte das, ich bin so neugierig, du hast jetzt diesen
Ja, klar.
Sprung gemacht und
Ich habe einen
zwischen,
sehr großen Sprung gemacht.
ja,
Genau.
genau, und zwischen, ich habe sehr viele Fragen, was diesen Sprung angeht. Zuerst
Okay.
mal wollte ich fragen, warum es dich ausgerechnet von London nach Berlin verschlagen hat. London, Anfang der 90er, war schon eine super coole Stadt.
Ja, ist immer noch eine super coole Stadt. Da gibt's ja noch einen kleinen Zwischensprung. Also, okay. Also eine Seite heißt ja Cookie, seit ich eins bin. Und ich bin ja nicht nur in London aufgewachsen. Also ich bin ja eigentlich ein bisschen viel mehr gereist. Also zum Beispiel vom 2. bis zum 5. Lebensjahr war ich in der Nähe von Bonn. Und ich war auch zwischenzeitlich kurz in Österreich, aber ich weiß aber nicht sogar, wo in Österreich, das weiß ich nicht. quasi mit 12 haben wir dann London verlassen. Als ich 12 Jahre alt war, haben wir London verlassen, haben 6 Monate in Geneva gewohnt, dann haben wir 2 Jahre in Mannheim gewohnt und dann 4 Jahre in Nürnberg.
Waren das alles so Berufsstationen von deinem Vater oder?
Nee, es gab immer wieder einen Grund, warum und wieso. Okay. Es gab jetzt nicht, es war nicht Berufssituation von meinem Vater.
Okay.
Und also meine Eltern haben sich zum Beispiel in West-Berlin kennengelernt. Die haben sich in West-Berlin kennengelernt. Mein Vater war Künstler damals und hat gesagt, komm, wir gehen nach London, weil er als Künstler dachte, er kriegt den Durchbruch besser in London hin.
Okay.
Und so sind wir überhaupt nach London gekommen. Also meine Eltern sind deutsch. Und die Familie, also ja, ich bin aber in London geboren.
Okay.
Daher hatte ich jahrelang nur die englische Staatsbürgerschaft, jetzt habe ich auch die deutsche, wegen Europa, Brexit.
Und, nicht schlecht, ja.
Ja, muss man.
Kann nicht schaden.
Muss man sagen. Gut. Und das heißt, ich bin eigentlich von Nürnberg nach Berlin gezogen. Und warum bin ich nach Berlin gezogen? Das war meine ältere Schwester, die hat damals noch in London gewohnt und wollte eine Veränderung nach London und wollte nach Berlin hingehen, weil Berlin damals der Zeitplatz war. Man wollte nach Berlin, die Mauer ist gerade gefallen.
Es gab Aufbruchstimmung. Viel
Energie, Aufbruchstimmung. Und da habe ich meine Schwester besucht und dann bin ich quasi hier hängen geblieben. Also ich habe sofort gesagt, das ist es, ich will hier in Berlin sein.
Und was so war es quasi? Was war es, das dich zu dem verführt
hat? Wie gesagt, weil ich bin ja in England aufgewachsen und da ist mir schon so eine Metropole, eine Großstadt-Feeling, wo viel sich bewegt, internationale Publikum, internationale Leute und das gab es halt alles in Nürnberg nicht. Und da muss ich sagen, war für mich dieses Funken hat sich übertragen, ich will in diese damals noch nicht Hauptstadt, aber in dieser Hauptstadt-Feeling rein. Und wenn man das sich nochmal überlegt, damals, das ist wirklich lange her, 92, wie auch da war halt die ganze Atmosphäre anders. Und es war auch sehr international schon damals. Also damals war es schon,
tatsächlich. Es gab
Leute wirklich wegen der Fall der Mauer, die sind wirklich aus Neuseeland, Australien, New York, London, Prag, Tschechoslowakei, überall sind wirklich junge Leute nach Berlin gegangen. Also meistens aber Leute so in der Mitte 20er, muss man auch sagen.
Ja, ja.
Also ich war schon immer der Jüngste bei allem.
Okay, dabei. Ja. Ja, also mit 18, war es der Jüngste und wenn man jetzt hört, da geht jetzt einer aus Nürnberg, sagen wir mal, mit 18 nach Berlin, so, da denkt man sich erstmal, okay, der macht jetzt entweder irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium. War bei dir erstaunlicherweise, soweit ich jetzt in meiner Recherche gesehen habe, nicht wirklich der Plan?
Ich glaube, ich hatte damals mit 18 nicht wirklich einen Plan, was ich machen wollte. Ich bin da angekommen und es war ganz klar, ich brauche Geld. Weil man muss ja von was leben.
Ja.
Und da bin ich dann eigentlich durch meine Schwester auch in die Gastronomie reingerutscht, weil sie hat in England mal Restaurants gemanagt. Und die war so, hey, hier findest du bestimmt einen Job. Und da war mir ganz wichtig, weil ich damals schon Vegetarier war. Ich bin ja seit meinem 8. Lebensjahr Vegetarier. Also wollte ich unbedingt ein vegetarisches Restaurant suchen und hat dann durch den Zufall, wie es sein sollte, direkt um die Ecke von unserem Haus ein neues Restaurant aufgemacht, die Koscher-Küche war und daher auch vegetarisch. War auch das erste jüdische Restaurant, der wieder eröffnet hat nach dem Mauerfall im Ost-Berlin.
Ja, das war ja wirklich so das israelisch-jüdische Restaurant Berlins. Ja, ja
richtig.
Da hast du als Tellerwäscher begonnen.
Richtig, ja. Genau. Ja, das war eigentlich eine sehr spannende Zeit, weil dieses Restaurant ist wirklich durch die Decke geboomt. Also wirklich, die Leute haben 2 bis 3 Stunden auf einen Platz gewartet, mittags auf einen Samstag für einen Kuchen. Also krass. Das war auch wirklich, das kam von überall. Am Anfang war ich, glaube ich, der Alleinspüler sozusagen, dann irgendwann mal wurden halt immer 2. Ich wurde auch relativ schnell quasi der Spülerchef, der den Dienstplan eingeplant hat und alles. Also das ging relativ schnell. Und da war ich verantwortlich für den gesamten Spülbereich.
Ja. Und dann hast du so, oder sagen wir, dort hast du ein wenig Blut geleckt, was Gastronomie im Großen und Ganzen angeht,
also,
nehme ich an.
Es war ein sehr erfolgreiches Restaurant, was natürlich und groß, ne? Also wir hatten, glaube ich, damals 150, es hieß ja Café Oren. Und das hatte so, glaube ich, innen 160, 170 Plätze und dann nochmal eine Terrasse mit 200 Plätze. Und natürlich war es ein komplett neues Team. Es war ein junges Team, die zusammengewürfelt worden sind aus allen Bereichen. Ja. Und da war wirklich, da hat, es hat wirklich Spaß gemacht. Der Teamgeist war super. Ich habe mich mit allen gut verstanden, mit den Kellnern, mit den Köchen, mit den, also es war wirklich mit dem Management. Also ich hatte eine schöne Zeit damals. Mhm. Aber ich wollte auch weiter und das habe ich dann mit viel Mühe geschafft zu überreden, dass ich quasi in die Küche wechseln kann. Und habe da quasi als Beikoch, ich sage jetzt kleiner Koch, habe da die gesamten, es gab so ein Orient Express Gericht, habe ich dann zusammengebaut. Und also das war so ein bisschen so mit dem Pass mit Chicken und sowas, genau. Da kenne ich halt die Seite sehr gut quasi von der Küche.
Ja. Die du ja dann später, jetzt greife ich ein wenig vor, die du ja dann später auch wieder, oder der du dann später auch wieder begegnen wirst. Aber lange hat es dann nicht gedauert, dass du deine erste Bar eröffnet hast. Man muss das jetzt in Anführungszeichen setzen. Es war keine klassische Bar. Es war irgendwie, du musst es jetzt am besten auch ein bisschen selbst erzählen. Ich glaube, eine Geschichte, wie sie nur in Berlin.
Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Weil ich hatte immer Lust, irgendwie an die Bar zu arbeiten. Okay. Und da habe ich dann immer den Freitag-Samstag-Barkeeper, wenn ich in den Spüler war, hat die eine Esther. Die hat mich immer rausgeholt, meinte, hilf mir kurz. Und dann habe ich ihr so Cappuccinos gemacht, die Cognac eingeschenkt, den Whisky eingeschenkt und sowas. Und sie hat mir quasi das Barleben hinter der Bar beigebracht. Sie hat selber jetzt ein Restaurant hier in Berlin, Kaiser Soße, Ecke Auguststraße. Aber die war wirklich diejenige, die immer, wenn es bei ihr total die Hölle los war, hat sie mich nach vorne geholt. Und da habe ich ihr dann immer ihr irgendwie geholfen. Sie hat mir immer gezeigt, quasi, wie man 4CL eingießt, 2CL, die gesamte Weine, wie man Bier zapft, wie man auf einmal 4 oder 3 Hefeweizen in ein Glas reinkippen kann. Das war so ein bisschen so der Start an der Bar. Das war noch im Café Oren, genau.
Okay, gut, also das, also gut, dass du mich jetzt da vorhin noch unterbrochen hast, das ist nicht so irrelevant.
Genau.
Danach, oder war das da, also war das dann auch so ein bisschen, ist das ein wenig die, wie soll man sagen, die Ouvertüre zu deinem ersten, mittlerweile legendären Bar-Experiment, also, auch glaube ich, Auguststraße hast du
genau,
erwähnt.
Genau, man muss mal ein bisschen erklären. Ich erkläre mal ein bisschen, da muss man nochmal 2 Schritte zurückgehen, weil wie gesagt, Berlin war eine ganz andere Pflaster, ne? Also es war wirklich ganz anders. Also wenn man jetzt hier durch Berlin geht, sieht man die gesamten, vor allem Mitte, sieht man die gesamten sanierten Häuser, es gibt keine Grundstücke, die noch frei sind und sowas. Und das war alles damals die Phase, wo keiner wusste, wem welches Gebäude gehört.
Wahnsinn.
Man muss sich ja vorstellen, 50 Jahre DDR, oder wie lange das war, weiß ich, 40 Jahre, genau. Genau. Da war halt unklar über die ganze Zeit und dann im Krieg vorher, war unklar, wem die Eigentumsverhältnisse sind. Und das heißt, viele Gebäude standen leer oder es waren einfach, keiner wollte was renovieren, keiner wollte was investieren, weil man war ja nicht klar, wem es gehört. Und wenn deine Eigentumsverhältnisse klar war, dann war alles neu, new game. Also wirst du rausgeflogen, der Vertrag war nicht mehr gültig, also es war relativ so. Oder es war einfach so. Und in der Auguststraße haben wir gewohnt in einem Haus, was die Wohnungsbaugesellschaft Mitte damals verwaltet hat und auch gehörte, hat man dann später festgestellt. Und da wohnte ich in quasi eine Wohnung, auch ohne wirklichen Mietvertrag. Und alle in diesem Haus haben ohne Mietvertrag gewohnt. Ja. Und ich muss sagen, es gab wirklich...
Für ein Spottgeld wahrscheinlich?
Ja, erstmal war es ja frei, weil keiner wusste, dass wir da wohnten. Und dann irgendwann mal haben wir dank auch jemand wirklich Aktives, Jutta Weiz damals in Mitte, die war sehr aktiv, dass die jungen Leute wirklich auch einen Vertrag bekommen und dass die Kultur in Mitte stark wird. Und dank ihr haben wir alle dann alle, die in diese Wohnungen gewohnt haben, dann auch Wohnmietverträge bekommen.
Okay,
also das muss man ja so ein bisschen, und dann mussten wir auch Miete zahlen, aber natürlich die Miete ist nicht zu vergleichen, das konnte ich mit einer Schicht im Monat im Oren erarbeiten.
Genau, du hast das mal in einem anderen Interview, glaube ich, gesagt, damals zu der Zeit hat es gereicht, hat man die Miete maximal mit einem halben Arbeitstag eigentlich drinnen.
Ja, Ja, es war ein Arbeitstag. Aber die Wohnungen, muss man auch sagen, waren Kohleofen, hatten teilweise nicht eigene Toiletten. Man hatte eine geteilte Toilette auf dem Treppenhaus. Also das sind auch natürlich, wenn man jetzt mit seinen Ansprüchen jetzt kommt, dann muss man sagen, es war auch ein ganz anderer Anspruch damals. Ne? Ja, wenn du hattest Kohleofen, musstest Kohle heizen. Soweit bei mir in der Wohnung, da ich die letzte Wohnung war, die zusammengefügt worden ist, sind zwei Parteien noch auf meine Toilette gegangen.
Okay.
Die hatten einen Schlüssel. Also das war es halt ein ganz anderes gemeinsames Wohnen. Ne?
Ja, spannend.
Genau. Und wie ich jetzt dazu gekommen bin, ist in diesem Haus kannten natürlich die Nachbarn sich gut. Mhm. Und da kam damals Knut, ein Nachbar vom Vorderhaus, und hat mit mir quasi die ersten, das war so die ersten Partyerfahrungen, die ich gemacht habe als Selbstpartymacher. Wir haben dann zusammen einmal im Monat eine Party gestaltet, woanders. Also wir haben 2-3 Mal diese Party gemacht, das war die Full Moon Partys quasi. Die haben wir zusammen gemacht. Wir haben zusammen die Flyer erstellt. Ich habe mich um die Bar gekümmert, er hat sich um die DJ gekümmert, um die Leute einzuladen und die Location. Und dann hatte Knut auf einmal diese Idee. Wir waren in einer Keller-Party-Raum. Ich wiederhole das mal. Wir haben in einem anderen Keller-Party-Raum so 10 Häuser weiter. Auch in illegale Partyraum haben wir die ersten Partys gemacht, und dann kam er auf die Idee, warum nicht den Keller freiräumen, ausräumen und es gemeinsam eine Bar da zu öffnen. Und ich glaube, zwischen mir und Knut wäre das nie lange gut gegangen, aber er kam einfach nicht damals zu die vereinbarten Zeit, weil der gesamte Keller war ja voll mit Müll, voll mit Decke. Zwar hat er alle Nachbarn gefragt, ob das okay ist. Wir sind damals gemeinsam und alle fanden es super. Eigene Bar, einmal die Woche im eigenen Haus, top. Alle haben sich gefreut. Aber er kam dann nie zum Ausräumen dieses Keller. Und dann habe ich angefangen, und dann kam er und meinte, er geht nach Ägypten, wird den Tauchlehrerschein machen. Er ist raus, ich soll die Bar alleine machen. Und so ist dann das erste Cookies entstanden. Eigentlich
hast du noch Kontakt mit Knut?
Ganz selten. Also zu irgendeinem Jubiläum auf jeden Fall hatte ich Kontakt, aber ich glaube, der wohnt nicht mehr in Berlin, der ist nicht mehr hier.
Genau. Aber er weiß, für ein Monster er erschaffen hat, miterschaffen hat.
Ja, genau. Aber zum Beispiel, es wohnen immer noch viele Leute in diesem Haus. Also das Haus wurde saniert und die sind zurückgezogen. Ja. Meine Wohnung wurde saniert und ich bin nicht zurückgezogen.
Okay.
Aber die sind zurückgezogen, genau.
Okay. Ja. So, also Auguststraße sprechen wir.
Auguststraße 26B.
26B.
Im Keller.
Ja, ja.
Und ich kann mich noch heute noch an den Eröffnungsabend erinnern. Also ich hatte wirklich Glück, dass viele Nachbarn dann geholfen haben zu renovieren in den letzten Tagen. Also was ich immer gerne auch noch heute mache, ist erst die Einladung drücken, erst die Flyer, erst die Kommunikation mit dem Datum, und dann hast du Druck und musst du aufmachen. Ja.
Dann hast du die Pistole so an der Schläfe und dann muss es gehen.
Genau. Ja. Und an dem Eröffnungstag kann ich mich genau erinnern, wie Nick, der Mann meiner Schwester damals und meine Schwester und auch andere Bewohner, Susi und ECC, haben mir damals geholfen, diese Bar zu bauen. Und wir haben die Öffnung gerade so geschafft. Ja. Und es wurde auch relativ schnell zu einem Erfolg. Man muss aber sagen, es war Dienstagabend, ein Mini-Location. Ich hatte nur dienstags auf, weil ich halt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag im Orren gearbeitet habe.
Ja.
Das habe ich auch noch mindestens ein halbes Jahr noch durchgezogen.
Okay. Weil
es war auch just for fun. Die Bar war nicht finanziell sofort erfolgreich. Die Bar hat etwas, also ich habe ja auch immer wieder reinvestiert. Es kam ein Gast rein, hast du Marcus Mark? Hatte ich natürlich nicht. Am nächsten Dienstag.
Aber hast du da ein Schild auch davor montiert gehabt? Also haben die Leute gewusst? Weil das finde ich nämlich jetzt total spannend, auch in heutiger Zeit. In heutiger Zeit, wenn du eine Bar eröffnest, so, da gibst du Vollgas mit Homepage, gibst du Vollgas mit Insta, gibst du Vollgas mit allen anderen sozialen Medien, online, pipapo. Und so entsteht irgendwie Sichtbarkeit. Wie hat denn sowas damals funktioniert? Also, okay, Nachbarschaft, verstehe ich, sagst du so, dann also, Flyer gedruckt.
Es gab damals Plakate und Flyer, sage ich jetzt. Also. Plakate habe ich nie gemacht, aber wir sind dann in andere Bars gegangen, haben dann Leute einen Flyer in die Hand gedrückt, und Flyer da stand drauf, das gab es ja schon immer. ja, quasi im Flyer. Das macht man heutzutage nicht mehr. Aber
ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, es ist echt lange her, dass ich so in irgendeinem Lokal gesessen bin und es kommt jemand und drückt mir einen Flyer in die Hand. Damals zu Studentenzeiten war das noch normal, ja, aber ist heutzutage. Ja,
aber das war auch damals die einzige Möglichkeit, das zu wissen,
ja, muss klar,
man auch sagen.
Ja, klar.
Das heißt, man hat sich auch gefreut, wenn man einen Flyer für was anderes bekommt. Es gab auch die Straße runter, und gab es zwar eine Bar, die hieß Hackbars, die gab's schon, die gibt's immer noch, und da gab's die Delicious Donuts Club. Und der Delicious Donuts war vorne Bereich war mehr so Kaffeebereich und hinten Bereich war ein Club, die hatte 7 Tage die Woche. Es waren sehr viel voll mit Stammgästen. Also du bist eigentlich persönlich mit den Flyern rumgegangen, hast denen gegeben. Das war die eine Art. Also es ist diese Mund-zu-Mund-Kommunikation. Ja. Dann ist es wirklich die Nachbarschaft. Wenn die gesamte Nachbarn im Haus allein in der Bar waren, war die Bar voll. Ne? Ich meine, der Bar hatte, der Hauptraum, also, um das mal klarzustellen, der Hauptraum war 4 Meter mal 4 Meter. Dann gab es noch einen Nebenraum, 2 Meter mal 4 Meter, und dann noch einen Nebenraum, 1,50 Meter mal 4 Meter. Also es war wirklich winzig.
Und also wie viele Leute haben da Platz gehabt? Keine, also ich weiß nicht, 10?
Sowas? Naja, 20? Es war schon, nee, wenn es richtig voll war, also dann wurde der Hof mitbenutzt und es wurde später dann richtig voll. Dann haben wir noch einen kleinen Partyraum aufgemacht. Das hat sich auch immer verändert.
Man hat
einen kleinen angefangen und weitergemacht. Und ich glaube, der Hauptpunkt, warum wir auch so erfolgreich waren, wir haben es just for fun gemacht. Also ich habe es wirklich, ich wollte es gab damals viele Bars, die illegal waren, die immer Dienstag, Mittwoch oder irgendwann, die hatten meistens einen Wochentag auf oder zwei, aber die waren sehr ungemütlich. Es war eine leere Wohnung und da stand nichts drin. Und mir war ganz wichtig, dass meine Bar ist so eher wie ein Wohnzimmer. Du kommst dahin, du fühlst dich wohl, das ist deine Couch, du sitzt jedes Mal da in deiner Couch. Also das heißt, mir war ganz wichtig, dass wir Stammgäste aufbauen. Das war so das A und O. Und das war so eine Art Gemütlichkeit auf jeden Fall da. Ich habe auch damals gestartet, hatte keine Ahnung von Musik, muss ich sagen. Ich hatte nur ein Koch hat mir aus dem Orient hat mir so ein CD-Set von Soul Funk Jazz geschenkt. Das lief hoch und runter.
Okay.
Am Anfang.
Also das so war ein bisschen wirklich, gemütliches Feeling mit so Funk Jazz, so ein bisschen zum Runterkommen, ein bisschen. Okay, ja.
Und man muss auch sagen, also ich konnte auch die Cocktails nicht. Also die Cocktails habe ich wirklich durch den Schumann Cocktailbuch und durch andere Cocktailbücher gelernt und die Gäste haben mich korrigiert. Also es war gar kein Problem. Ich stand hinter der Bar, habe einen Cocktail gecheckt und der Gast meinte so, nee, Cookie, das ist falsch. Das musst du so machen. Oder Calperinia hatte ich total nicht gewusst, dass man ihn stampfen muss. Also das sind, weißt du, das ist so. Aber es war eine Kommunikation und es war auch Lachen und ich habe auch die Gäste viel eingeladen. Also die kleinen Preise von damals wurden auch nie kassiert. Es war
genau, weil ich kann mich erinnern, ich habe das gelesen, wo du hast gesagt, Geld war dir scheißegal. Also vor allem so in der Anfangszeit, deine erste Barmaid hat dir beigebracht, wie man kassiert.
Du hast aber gut recherchiert. Top recherchiert. Ja, nein, ist Janet. Janet, genau, die war.
Janet, ja.
Das Problem war, hat dann 3 Dings bei mir bestellt und ich meinte dann 10 Mark. Und eigentlich wären es 15. Ja. Und dann haben die bei Janet bestellt und Janet hat gesagt 15. Mhm. Und dann waren die so, ja, ich habe bei ihm nur, bei Cookie nur 10 bezahlt. Und dann gab es riesen Theater.
Ja.
Und Janet war so, sehe ich aus wie Cookie? 15.
Okay, also so hat das dann auch so ein wenig buchhalterisch dann langsam auch Form angenommen.
Genau. Ja. Aber das war eine wirklich schöne Zeit. Aber es ist nicht zu vergleichen mit der Zeit hier jetzt. Ne? Also es war eine coole Zeit, es waren tolle Abende. Genau, und da hat zum Beispiel, dann kam irgendwann mal die Idee auf, man könnte ja Dienstag noch einen Clubraum eröffnen. Mhm. Und da quasi hat dann Ben Clock, also war immer da als Gast, wir waren befreundet und dann haben wir halt extra noch den zusätzlichen Raum leer gemacht, der war bis zur Decke voll mit Müll, auf den Hof geschmissen und dann quasi den Raum schön gemacht und hatten DJ-Plattenspieler und da hat Ben Clock jeden Dienstag gespielt. Heute im Berghain monatlich, weltbekannt.
Um eine ganz andere Gage wahrscheinlich. Ja.
Ja, und weltbekannt und berühmt und viel, viel härtere Musik. Also das war, also jetzt ist, also wir waren ja mehr Dienstagabend, Hausi, Easier Going. Das ist jetzt schon,
also,
das ist schon mal eine, das ist schon nochmal eine andere Nummer jetzt. Also daher, genau.
Was hat das denn irgendwie, glaubst du, auch so besonders und erfolgreich gemacht? Okay, du hast gesagt, es war gemütlicher, da war auch ein wenig Musik dabei. Hast du noch eine andere Erklärung, warum das innerhalb von kürzester Zeit zu so einem Hotspot wurde?
Also man muss ja ein bisschen dafür erzählen, der erste Bar war wirklich mehr eine Bar. Ne? Es war richtig so eine Bar und hatte auch keinen Türsteher. Es war, man musste es wissen, es war im Hinterhaus versteckt und es war wirklich Mundpropaganda. Und es gab noch nicht Internet, wo man was reinposten konnte und 1000 Leute haben es mitbekommen. Sondern es hat sich einfach sehr aus den Nachbarschaft gezogen, aber es war noch nicht so richtig berühmt damals. Es war aber eine coole Bar und viele Leute sind immer wieder gekommen. Mit dem Umzug ins nächste Location, irgendwann mal wurde ganz klar das Haus saniert, wir mussten ausziehen, es gab die letzte Nacht, ich habe geheult, dachte, das war's jetzt mit Bars. Gab es dann aber relativ bald dann die nächste Location. Das war ein kleiner Geschäft, direkt an der Straße, ganz anders, auch auf der Auguststraße, mit großen Scheiben. Und dieses Geschäft hat meine Schwester und drei Freunde zusammen betrieben als Möbelladen und Reisebüro. Die haben da was richtig Cooles gemacht. Und die sind gekündigt worden und hatten keinen Bock mehr auf die Kündigungszeit und haben mir die Option zu geben, für 3 Monate diese Location zu haben. Ja. Und da war ich so, yo, super, ich hatte nichts anderes, sofort umgebaut. Und die erste, das ist so die Location, wo es dann ein bisschen gesprungen hat zu mehr Party. Weil der Raum war größer, es war eine Deckenhöhe da, die Leute konnten, also der einzige Platz, wo man tanzen konnten, war auf der Bar, weil es so eng war.
Klingt schon mal gut.
Die Bar war nicht gebaut für auf den Tresen tanzen, da hat jedes Mal die ganzen Bretter gewackelt und allem drum und dran. Also, und das ist wirklich dann auf einmal so ein bisschen hat den Hype bekommen. Und da sind wirklich die Leute von damals etwas größere Berlin, sage ich jetzt, da angekommen und es war dienstags und Donnerstag und es war echt immer ab 10 Uhr voll und ab 11 Uhr haben die Leute auf den Tischen getanzt und es ging bis 6 Uhr.
Krass.
Da also, gab es am Anfang so, ein bisschen Ärger, weil wir keine Toiletten hatten. Das war die Bar gegenüber, die offizielle Bar gegenüber und Delicious Donuts. Dann haben wir relativ schnell nach 3 Wochen Toilette gebaut. Und es ging auch dann länger. Die 3 Monate wurden daraus 6 Monate.
Ja, ja, ihr seid ja, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, 20 Jahren 7-mal umgezogen oder so.
In den ersten 10 Jahren sind wir 7-mal umgezogen. Also haben wir 7 Locations. In den ersten 10 Jahren hatten wir 7 Locations.
Ja, ja, also sehr, sehr umzugserprobt. Wie war das eigentlich, wo du dann deinen Job im Restaurant, wo du ja da noch angestellt warst, dann gekündigt hast und dann nur noch das gemacht hast, also einfach aus einer heutigen Perspektive, ich meine, jeder, der selbstständig ist, weiß das, da hast du 15.000 Ämter, die dir ständig im Nacken sitzen, pipapo. Du hast jetzt vorhin auch gesagt, die Location war illegal, ich glaube, es war immer wieder mal etwas, es gab immer wieder, glaube ich,
also
mal...
Man muss sagen, die Größe ist nicht vorstellbar mit jetzt. Also es ist überhaupt nicht vorstellbar. Es war wirklich ein ganz kleiner Laden.
Ja.
Also neben mir hat noch 2 Personen gearbeitet. Das war's.
Ja.
Oder 3. Dann irgendwann hatten wir Türsteher. Es wurde immer größer. Und erst in die Cookies Location Nummer 3. Ja. Genau. Und wir haben es auch dann angefangen, Cookies zu nennen, weil alle immer gesagt haben, wir gehen zu Cookie. Das war der Hauptgrund, warum es Cookies hieß. Weil es war schon in der ersten Location, hieß es Dienstagsbar oder ich habe es damals Biscuits genannt, aber das hat keiner genannt. Also eigentlich für den Köpfen war es Dienstagsbar oder Cookies. Und da es dann 2 Dienstagsbars auch in der Gegend gab, gab es da auch Kommunikationsprobleme. Und erst dann mit der Öffnung von der 2. Bar haben wir es Cookies Cocktailbar genannt. Und erst mit der Öffnung von der 3. Location, weil die war ja nur für 6 Monate, mit der 3. Location wurde es dann Cookies als Location. Und das war klar dienstags und donnerstags.
Und das war auch schon, das war schon eine legale Location oder war das
so versucht, Berlin Style? Wir haben es versucht.
Ich habe es versucht, das legal zu
machen. Ja, weil da für eine richtige Location brauchst du einen richtigen Mietvertrag. Dann musst du einen Architekten beauftragen. Und als wir alles zusammen hatten, also Architektplan und die Genehmigung, das jetzt zu bauen, waren wir schon natürlich ein Jahr auf. Und Dann gab es aber einen Eigentumswechsel und dann sind wir aus der Fläche rausgeflogen. Also so meine ich mit versucht. Und das war das wirklich Tragische daran, dass wir quasi alles gemacht hatten, aber dann waren die Behörden und alles hat so lange gedauert, dass bis dahin, bis die Genehmigung da war, war es schon vorbei. Und erst dann mit der vierte Location war klar ohne, weil das würde, war nur geplant für auch 5-6 Monate. Ja. Und erst mit der fünfte haben wir es auch gerade bekommen, als wir so die letzten 3 Monate drin waren.
Ja, ja.
Ging auch 1 Jahr und 4-5 Monate. Und richtig offiziell wurde ich dann in der Charlottenstraße. Der Charlottenstraße. Das ist aber, weißt du, die ersten 5 Locations waren in den ersten 5 Jahren. Da waren noch die Eigentumsverhältnisse unklar. Es war ganz viel
unklar. Aber krass, dass das so lange gedauert hat. Also, dass das auch trotzdem jetzt noch so bis Mitte, Ende der 90er so in dem Ausmaß möglich war. Ist faszinierend. Genau.
Also mit der Charlottenstraße, da war ich ja dann 4 Jahre.
Ja.
Und da war es wirklich so, dass wir da dann nicht zu Anfang, aber irgendwann hatten wir die Genehmigung und wir waren als Diskothek-Club genehmigt. Also und da wurden auch das ganze Personal voll eingestellt und das wurde auch groß. Das war dann auf einmal die größte Fläche. So die Charlottenstraße war wirklich so,
ich glaube 1000 Quadratmeter oder wie viel
wir sind jetzt gesprungen auf Cookies Nummer 6. Ne? Cookies Nummer 6 ist die Charlottenstraße.
Ja.
Und das war wirklich, und da hatte ich wirklich Schwein, also richtig, richtig Glück, weil der Ausbau so teuer wurde und alles ist explodiert in Kosten und das Geld hatte ich nicht. Mhm. Das ist vom ersten Tag an, wo wir eröffnet haben, das war Dezember 2020, haben wir 1000...
Also 2000.
Oder? Genau, 2020.
Ja.
Also
ja.
Es war Dezember 2000.
Ja.
Wir haben
ja.
Dezember 2000 eröffnet und wir hatten vom ersten Tag an 1200 Gäste auf dem Dienstag und vom zweiten Tag an den Donnerstag 800 ohne Werbung, ohne irgendetwas, außer meinen kleinen SMS-Verteiler. Ich habe einen SMS-Verteiler gehabt und ich habe das rumgeschickt.
Du hast das mit SMS gemacht und das waren 2 Abende die Woche oder?
2 Abende die Woche, ja. Dienstag und Donnerstag. Ich bin auch davon überzeugt, also ich war sehr lange davon überzeugt, einen Club zu machen, wo du Stammgäste haben willst, kannst du nicht mehr öffnen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber damals war ich sehr überzeugt, jeder Öffnungstag verwässert und ich will Stammgäste haben, ich will, dass man ein Clubgefühl hat und nicht eine Touristendiskothek ist. Mhm. Und das war damals mir ganz wichtig und das, warum habe ich nur 2-mal die Woche aufgemacht und hin und wieder zu Sonderevents.
Okay. Krass, also und das hat sich, das war mit diesen 2 Abenden wirtschaftlich und auch so, dass du wirklich da deine Leute anstellen konntest.
Damals muss man sagen, Energiekosten waren ein Scherz von heute. Also wirklich, also was waren Energiekosten? Nix, also wirklich wenig. Damals. Die Miete war damals ein ganz anderer. Wenn man darüber nachdenkt, ja, also die Schottenstraße war für mich damals viel, aber gegenüber heute ist es nicht viel. In Prozente auch, gegenüber Umsatz und allem. Und das ist jetzt, sage ich jetzt heutzutage, wenn du sagst, okay, ich habe eine Location, ich baue das aus, ich zahle eine ordentliche Miete, weil ich einen 10- oder 20-Jahres-Vertrag habe. Damals hatte ich einen Vertrag 1 Jahr fest und danach 3 Monate Kündigungsfrist. Es wurde 4 Jahre, ein absoluter High-High-Risk-Vertrag.
Ja.
Würde ich auch keinen mehr empfehlen, aber das muss man ganz klar sagen, es war ein ganz anderer Kostenapparat und auch eine ganz andere Auflagen und ganz andere Bürokratie. Es war einfach echt easy going. Ja, heutzutage hast du halt wirklich so viele Sachen, die du einhalten musst, so viele Auflagen, Versicherungen, immer wieder Sachen, die gewartet werden müssen, repariert werden müssen. Das gesamte Kostenapparat ist explodiert. Die Stromkosten sind explodiert, Heizung ist explodiert, Abfall ist explodiert gegenüber von vor damals, auch prozentual einfach.
Ja, ja, ja.
Das heißt, heutzutage kannst du es nicht mehr erwirtschaften mit 2-mal die Woche aufhaben. Nein.
Also würde heute nicht mehr funktionieren. Heute, 20 Jahre später.
Außer du hast ein wahnsinniges Glück. Aber nee, nein, also würde ich jetzt heute sagen, ja.
Ja.
Oder der Laden läuft richtig, 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 richtig gut.
Und ja, aber ich sag nochmal. Ja, ist ja, hätte ja bei dir fast nicht besser laufen
aber
können.
Aber auch damals in 2000 war die Konkurrenz eine ganz andere Nummer in Berlin. Zwar, du hattest nicht so viele Besucher hier, aber die Anzahl der Restaurants, Bars und Clubs hat sich einfach verzehnfacht in der Zeit. Also, das heißt, du hast heutzutage eine ganz andere Konkurrenz und die höhere Kostensteigerung, das addiert sich alles zusammen. So war ja, als ich 2007 Cookies Nummer 7, also die letzte Cookies Location, da wo wir jetzt immer noch sind, aber nicht mehr als Club, hat sich schon der gesamte, also von 2000 bis 2007 hat sich schon der gesamte Clublandschaft verändert. Es gab deutlich mehr Clubs, deutlich größere Auswahl, deutliche, als wir dienstags den DJ-Programm gemacht haben, war es wirklich so, in der Charlottenstraße haben die DJs angerufen, wir sind in 2 Monaten in Berlin, aus New York, überall, wir würden gerne Dienstag bei dir spielen.
Ja.
Und wenn wir keinen gefunden haben für den Tag, haben wir am gleichen Tag noch die DJs angerufen und haben gesagt, ey, hast du heute Bock zu spielen?
Ja.
Hat immer geklappt.
Ja.
Heutzutage sind die Sachen so weit im Voraus ausgebucht, so weite Planung und allem drum und dran und Bewerbung und Marketing, dass diese Spontanität gibt es gar nicht mehr. Und die Konkurrenz ist so groß und dadurch auch für die Gäste sind zu mir gekommen, weil die zu mir im Laden gekommen wussten, dass die gute Musik haben. Wer spielt, war wichtiger oder unwichtiger. Inzwischen ist es ganz klar, wenn wir über DJ, über Club-Marketing sprechen, es geht sehr über den DJ, über den Namen. Mm. Und das ist der Grund, warum die Gäste kommen. Teilweise kommen die wegen einem bestimmten Laden, aber viele kommen auch wegen, wer spielt. Ja,
ja, ja. Ist das einer der Hauptunterschiede, würdest du sagen, vom heutigen Club-Geschehen, zumindest in Berlin, im Vergleich zu vor 20 Jahren? Oder gibt es noch andere? Wenn ja, welche? Und wie hast du jetzt die letzten 20 Jahre noch so ein bisschen erlebt?
Wenn wir noch die Charlottenstraße anschauen, da war auch der Unterschied, viele DJs, die in Berlin gelebt haben oder Musiker, sind am Wochenende woanders hingeflogen und haben da gespielt.
Okay.
Und dann sind die Sonntagabend zurückgekommen, Montag hatten die Pause und Dienstag sind die dann ins Cookies ausgegangen. Also das heißt, die sind selber, die Musikschaffende, die Künstler, Kultur, war bei uns als Gast.
Mhm.
Heutzutage gehen ja die Partys deutlich länger. Also damals war so 7 Uhr echt lange oder 11 Uhr war es super lange. Heute gehen ja die Partys teilweise bis zum nächsten Tag 18 Uhr. Und das heißt, da hat sich auch was verschoben. Wenn ich am Sonntag bis Montag um 18 Uhr feiern gehe, dann gehe ich auch nicht gleich am Dienstag wieder aus. Und so hat sich das alles sehr verändert in 2005, 2007, dass eher die Partys am Wochenende deutlich länger wurden und dadurch sind die Wochenpartys, ich war ja berühmt für Dienstag, Donnerstag, haben dann darunter leicht gelitten oder haben auch darunter gelitten. Ja.
Ja, ja. Was hat dann bei dir dazu geführt, ich habe es ja in der Anmoderation kurz angesprochen, dich als ja, Clubschaffender langsam zurückzuziehen?
Also mir ist es immer sehr wichtig, dass alles, was ich mache, ich kann voll dahinter stehen. Und dass es mir wirklich auch Spaß macht. Also es muss mir nicht Spaß machen, es muss mir aber irgendwie, ich muss voll dahinter stehen. Ich muss voll hinter ein Restaurant stehen oder ein Projekt. Und das Cookies hatte sich so verändert hier in der Friedrichstraße, dass die Gegend sich auch sehr verändert hat. Die jungen Leute, die nach Berlin gekommen sind, sind nicht mehr nach Mitte gezogen, weil die Mietpreise deutlich höher waren. Die sind eher nach Neukölln, Kreuzberg gezogen. Und damit wurde halt das Cookies am Ende sehr touristisch. Und ich weiß genau in dem Abend, wo ich mich da entschieden habe, das war Ostern. Es war kurz vor Ostern, das muss Ostern 2014 gewesen
14,
sein.
Ja.
Ostern 2014 habe ich gesagt, okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Du hast 20 Jahre Club gemacht. Es hat dir Spaß gemacht. Mach was anders. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu überlegen, was ich machen will mit den Räumen. Weil mir war klar, da Cookies Cream schon seit 7 Jahren damals über dem Cookies war, also es war ja 2007 eröffnet, Cookies Cream war ja, Und das war ja, in, man muss auch sagen, Cookies Cream, damals 2007, ein vegetarisches Restaurant über einen Club, machte null Sinn, sagen wir klar. Meine Freunde, Gäste sind einmal gekommen und dann sind die wirklich erstmal nie wiedergekommen.
Ja, das muss man jetzt kurz auch vorausschicken, ja, und auch mal kurz festhalten. Du hast es 2007 über dem Club eröffnet. Der Laden ist sehr lange nicht gelaufen.
Ja, also genau gesagt, die ersten 2 Jahre hat es richtig, richtig Minus gemacht. Dann hat es 3 Jahre sich irgendwie getragen. Und diese
hast du es querfinanziert über den Club?
Ja, es wurde einmal über den Club querfinanziert damals, aber auch hauptsächlich durch externe Events, die wir becatert haben oder externe Events, die wir veranstaltet haben. Also es war eine Kommunikation, weil es war alles in einem Topf, ne? Ja. Also das wurde querfinanziert. Und ab dem 5. Jahr war es sehr erfolgreich. Das heißt, der Club wurde uninteressanter, war nicht mehr so erfolgreich und ich hatte keine Lust mehr auf den Club, aber das Cookies Cream über dem Cookies war sehr erfolgreich.
Hat langsam
hat einmal eine Location. Das heißt, ich wollte das auf gar keinen Fall aufgeben. Und da ist dann mir irgendwann mal mit langen Überlegen habe ich dann entschieden, quasi daraus aus dem ehemaligen Cookies das Crackers zu machen. Und das ist dann ein Restaurant mit internationaler Küche, weil ich mir auch damals niemals getraut hätte, 2 vegetarische Restaurants in einer Fläche zu haben. Das wäre damals auch nicht machbar
gewesen. Wäre es überhaupt die richtige Entscheidung gewesen, jetzt auch im Nachhinein, glaubst du, 2 vegetarische Sachen zu machen?
Nein, es ist so, wie es ist, super. Nee, also die Crackers ist ja, ich meine, der Raum haben wir nochmal richtig schön gemacht. Es ist jetzt, sage ich so, ist der Raum mit dem Umbau 2014 ins Crackers, ist es wirklich zu das, was es geworden ist. Ich finde, wir haben zum ersten Mal den Raum richtig verstanden, weil das eigentlich so ein Achtergon ist. Und da haben wir dann erstmal diese Insel eingebaut. Du sitzt erhöht, du läufst einmal rum, du hast diese tolle Bar, dieses große Bar im Raum, wo die Leute warten können auf den Tisch, links ein DJ-Pult. Das Geilste war irgendwann mal, ich wollte ursprünglich da, wo die Toiletten sind, die Küche haben, und weil ich wollte nicht, genau, ich weiß gar nicht mehr, warum, ich wollte die Bar unbedingt in der Nähe von der Küche haben, das hat zwar nicht geklappt, aber ist viel geiler, jetzt läuft man durch diese Küche durch, also du hast hier diesen kleinen Schluchteingang, schwarze Tür, dann machst du die Tür auf, bist in der Küche drin sozusagen, viele Leute drehen um, schrecken sich, gehen dann aber trotzdem durch und dann kommst du in diesen gigantischen ehemaligen Kinosaal. Also das ist schon, also ich finde, das Crackers ist wirklich das geworden, wie es ist super. Aber auch so beide Läden in einer Location sind wirklich geil geworden.
Ja, also du bist...
Aber die Frage, genau, du hattest ja gefragt, wann ich aufgehört... Ja, wir haben jetzt das ein bisschen übersprungen. Also mit quasi Ostern, da habe ich dann entschieden quasi, okay, ich schaue mir nochmal Ostern an. Und nach Ostern war ganz klar für mich, schließ damit ab. Ja. Was ich nie damit gerechnet habe, ist, dass... Weil ich wollte unbedingt im Oktober mit dem neuen Restaurant starten. Das heißt, es war ganz klar, Juli ist last day, 3 Monate. Und diese 3 Monate wurde so ein Kraftakt, weil alle wollten nochmal feiern. Alle, die jemals eine Party bei uns gemacht haben oder eine Partyreihe oder alle DJs, die bei uns lange gespielt haben, über die fast 20 Jahren, wollten nochmal spielen. Und das war wirklich schön, das war wirklich toll, weil auf einmal war diese Begeisterung und auf einmal war allen klar, okay, das ist wirklich das Ende. Und viele haben gesagt, ich mache dann wieder gleich wieder was auf. Aber ich war so, nee, das ist zu Ende, dieser Kapitel erstmal. Ob ich in 10, 20 Jahren nochmal einen Club mache, das ist unklar. Aber für mich war ganz klar und das war wirklich schön zu sehen, wie jeder nochmal spielen wollte. Leute sind eingeflogen. Es gab Freunde, die zum Abschlussparty gesagt haben, hey Cookie, wir spielen umsonst, wir feiern mit dir. Und das war wirklich cool. Also es war wirklich so eine Party. Ja. Es war und das hat nochmal richtig Spaß gemacht.
Ja.
Und da war dann ein bisschen traurig, dass du damit aufhörst.
Ich wollte gerade sagen, weil du gesagt hast da zu Beginn, wie du damals in deiner ersten Kellerbar da geweint hast am letzten Abend, war das nicht auch nach so einer langen Zeit schon auch ein wenig rührend und traurig, sich von so einem 20 Jahren Bar Clubmaster.
Ja, es war eine ganz tolle Phase, diese 3 Monate. Das war wirklich toll. Es war sehr traurig zu sehen, natürlich Teammitglieder seit 10, 20, 15 Jahren, die für mich zusammengearbeitet haben, die wir auch lange kannten. Also ich sage jetzt, die gesamte Clique an der Tür, die Türsteher, Für die war es traurig, weil denen war auch klar, wenn Cookie jetzt ein Restaurant braucht, braucht er uns nicht. Für die Barkeeper war es so, wir können das übernehmen, aber ja, aber man war eigentlich klar, es passt dann auch eventuell nicht mehr. Mhm. Und das heißt, es war natürlich, das war das wirklich Traurige zu sehen, wie die Teammitglieder traurig waren. Das war so das Dings. Aber für mich war es ein Neuanfang, neuer Start, neuer was und es ist nochmal eine neue Leidenschaft. Und daher, und der Ausbau stand im Vordergrund. Ich musste noch nebenbei planen, so dass wir die Genehmigungen rechtzeitig bekommen und alles. Also heißt
es, also, du warst doch gut eingedeckt, so.
Genau. Richtig.
Ja. Warum ausgerechnet dann in die Gastronomie? Ich meine, es gibt x andere Sachen, die man auch sehr gut machen kann, wenn man 20 Jahre lang erfolgreich Club-Mastermind war. Warum? Was hat dich daran gereizt?
Naja, es ist eine Leidenschaft natürlich. Ich meine, ich habe ja auch zwischenzeitlich, hatte ich ein Startup 2007, The Label Finder. Da habe ich ein Startup gegründet und aufgebaut. Und das Tragische ist bei so einem Startup, ja, du siehst 1000 Klicks im Monat, 10.000 Besucher und so, aber du hast ja kein Feedback. Hier im Clubleben, Barleben, Gastronomie hast du sofort Feedback. Du siehst, wie die Leute strahlen, wie die Leute lächeln. Du siehst, dass sie eine schöne Zeit am Tisch haben. Du siehst, wie die rausgehen. Wenn was schief läuft, kriegst du es auch sofort mit. Meistens, die sagen dir was, du siehst es denen an. Also kann man sich immer sofort schnell ändern und schnell schauen, wie man diese Momente rettet. Und vor allem, du baust Erlebnisse. Du baust wirklich ein Erlebnis für jemanden auf, der kommt, findet, den Erlebnis passt nicht immer, muss man auch sagen, aber meistens passt es und die haben ein Erlebnis bei uns, die sind glücklich und die gehen. Oder zum Beispiel, wie viele Leute haben ihr Partner oder Partnerin bei mir kennengelernt? Das ist auch etwas. Du schaffst nicht nur ein Erlebnis für den Abend, du schaffst manchmal ein Erlebnis für ein Leben lang. Also das sind auch Sachen. Und das ist so das, was ich wirklich toll an der Gastronomie finde.
Im Nachhinein muss man ja auch sagen, hast du das alles mehr als richtig gemacht, also warst ja fast schon deiner Zeit voraus. Wir haben es ja vorhin auch angesprochen, es war schwierig, die ersten 2 Jahre, hast du gesagt, das Cookie Scream in Form eines
Vegetarischen. Die waren nicht schwierig, die waren Pain.
Die 2 Jahre da ein vegetarisches Restaurantkonzept vor, ja, mittlerweile 15 Jahren, also weit, das ist schon sehr lange her, das war noch eine andere Zeit. Kannst du uns ein wenig erzählen, wie es dann doch an Fahrt gewonnen hat und warum?
Bin schon so detailverliebt und ich liebe eine Atmosphäre. Das heißt, egal Cookies, Cream, Crackers oder der Club damals, das mir war ganz wichtig. Und eine Atmosphäre gestaltet durch man viele, viele Punkte. Es ist nicht nur ein Ding. Es ist nicht nur das Essen super, nicht nur die Drinks sind super, nicht nur der Service, sondern es muss ein komplettes Spektrum sein. Da gehört Licht dazu, ganz wichtig. Wie ist der Licht? Wird er dunkler später des Nachts? Die Augen, wenn du reinkommst um 20 Uhr, sind gewohnt die Helligkeit von draußen. 3 Stunden später ist die Helligkeit von draußen, die Helligkeit von drinnen jetzt viel zu hell, um eine Atmosphäre zu erzeugen. Also Licht, Luft, wie warm, wie kalt, wie viel frische Luft, Sound, was für eine Qualität die Anlage hat, wird die übersteuert, wird die nicht übersteuert, ist die zu laut, dass man sich jetzt unterhalten kann, später des Abends sollte es ein bisschen lauter werden, sodass die Stimmung mehr steigt. Das sind alles so Themen, die man gar nicht mitkriegt als Gast oder jemand, der es macht. Das heißt, da ist auch der Fokus, diese gesamte Atmosphäre, Licht, Sound, Ton, Qualität. Dann hast du natürlich den gesamten Service-Team. Das Service-Team, wenn die Spaß an den Job haben, dann können die auch diesen Spaß vermitteln. Wenn die das nur machen, weil die das machen müssen, das kann man dann ertragen, aber nicht auf Dauer. Also du brauchst schon Leute, die wirklich auch Lust haben und Leidenschaften, auch Leidenschaften, Kellner, Service-Mitarbeiter, Barkeeper sein. Dann experimentiere ich immer gerne mit was Neues. Die Bar hat die Freiheit, neue Drinks zu machen, zu produzieren, sich zu überlegen, was auch immer kostspielig ist. Aber das haben die, weil wir wollen auch was neue Impulse setzen. Dann willst du aber Gäste haben, die auch Klassiker haben wollen. Also heißt, dieses gesamte Spektrum ist ein relativ großes Spektrum. Und in die Küche geht es genauso weiter. Dass da wirklich hängt es auch immer von dem Küchenchef ab und der Küchenchef sein Team und allem drum und dran. Ja. So, mit dem Cookies Cream habe ich wahnsinnig Glück gehabt, dass ich Stefan Henschel kennengelernt habe, dass er sich vorgestellt hat und dass wir zusammenarbeiten. Das ist auch nicht normal. Seit 15 Jahren arbeitet Stefan Henschel als Küchenchef im Cookies Cream.
Und leistet eine unglaubliche Küche dort, leistet hervorragendes. Wir haben es zu Beginn angesprochen, also ein Michelin-Stern für ein vegetarisches Restaurant war auch damals eine große Sache, ist es ja heute immer noch. Ja.
Genau. Und Stefan Henschel war wirklich derjenige, der mir mehr das Fine Dining beigebracht hat. Ich hätte auch mir war wichtig diese Atmosphären, die ich dir erklärt habe, und vegetarisches Essen. Stefan war wirklich derjenige, der gesagt hat, ey, wenn wir vegetarisch kochen, weil Stefan ist ja nicht Vegetarier, dann machen wir was, was du sonst nicht kriegst. Und die Frage war, Cookie, was isst du sonst in anderen Restaurants? Risotto, Pasta, Salat, ist die Antwort. Also gut, die sind die drei Sachen, die wir nie verkaufen werden. Und das ist heute so. Er hat eine Gemüseküche erfunden. Er konnte sich auch keine Beispiele von woanders damals holen. Vor 15 Jahren gab es nicht die Köchbücher, nicht die Inspiration. Und er hat Gemüse so verarbeitet, wie man teilweise Fleisch arbeiten würde. Also Gemüse marinieren, Entschuldigung, die Aussprache. Ja. Ja. Gemüse marinieren, einlegen, vakuumieren, garen, Sous-vide garen, all das. Und da hat er sehr viel experimentiert. Und ich glaube, jedes Restaurant, wenn du neu aufmachst, brauchst Zeit. Mhm. Und wenn du was Neues machst, was noch nicht da war, brauchst du länger. Und das ist der Grund, warum Cookies Cream deutlich länger gedauert hat als andere Restaurants. Ja. Und der Bewusstsein, die gesamte Foodie-Bewegung, wo man auf spezialisierte Sachen achtet, das ist auch erst ab 2007, 2010 nach Berlin gekommen. Und daher kann ich sagen, dass Cookies Cream wurde erfolgreicher und erfolgreicher. Einmal durch die Bewusstheit der Menschen, wie man isst heute und was ist besonders an Essen, durch die Experimentieren, die wir gemacht haben, 5 Jahre. Und so hat dann Cookies Cream seinen Erfolg bekommen. Und das lange durchhalten, muss man ganz klar sagen. Also da war Stefan wirklich, ich wollte aufgeben und Stefan hat gesagt, auf gar keinen Fall, mindestens 3 Jahre, und das haben wir gemacht und nach 3 Jahren wurde es erfolgreicher. Jetzt, natürlich gab es irgendwann mal die tolle 10-Jahres-Feier, wir haben 10 Jahre Cookies Cream gefeiert, wir haben alle eingeladen, es war wirklich eine ganz tolle Feier und ich glaube, ich werde diesen Moment nie vergessen, da hat Stefan mich angerufen und es kam wirklich aus dem heiteren Himmel. Also ich hatte damals nie gerechnet. Ich weiß genau, wo ich war, und hat gesagt, dass wir einen Michelin-Stern bekommen haben. Ja. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil Cookies Cream mit dem versteckten Eingang, mit dem, wie wir sind, hätten wir niemals uns vorstellen können, dass wir einen Stern bekommen haben.
Da geht Michelin, erwähnt das ja auch explizit in der Kritik, wenn man so will, oder in der Bewertung, dass man das Restaurant schon finden muss und durch Türen gehen muss und Treppen rauf und so. Also man merkt auch von den Guide Michelin-Testern her, das haben sie schon nicht alle Tage.
Nicht. Und dann noch vegetarisch.
So.
Ja, und wir waren wirklich das erste vegetarische Restaurant, was in Deutschland, und nicht Europa, in Deutschland, was als vegetarisches Restaurant getestet worden ist und den Stern bekommen hat. Es gab schon andere Restaurants, die als mit Fleischrestaurant getestet worden sind und den Stern behalten durften als vegetarisches Restaurant. Seven Swans zum Beispiel. Also wir sind wirklich das Erste, der getestet worden ist und vegetarisch getestet worden und bekommen hat. Ich muss sagen, der Stern hat uns natürlich, für uns war es so richtig, wow, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben, wir wurden anerkannt als vegetarisches Restaurant in einem High Fine Dining.
Ja.
Und natürlich hat es auch eine wahnsinnige Veränderung gegeben an Aufmerksamkeit und dem Sinne auch als Erfolg des Restaurants.
Ja,
muss man ganz klar sagen. Und wir haben es geschafft, 5 Jahre lang den Stern zu verteidigen. Ja. Und es ist immer eine Aufregung, wenn die Sterne wieder vergeben werden. Und wir versuchen, das Beste zu geben. Aber unser Ziel ist es, das zu machen, was wir wollen, das zu machen, was wir gut finden. Wenn wir es gut finden, dass wir eine Garderobe haben, was wir damals nicht hatten. Wir waren so, jetzt ist es Zeit, endlich mal eine Garderobe zu haben. Dann haben wir eine Garderobe gebaut. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Aperitivbar umgebaut, viel moderner gebaut. Das machen wir, weil wir das machen wollen.
Ja,
und Das ist so. Oder wir haben jetzt zum Beispiel irgendwann mal eingeführt, also wir hatten eine Weinbegleitung, dann haben wir eine alkoholfreie Begleitung eingeführt, die wirklich Bombe ist. Und jetzt haben wir in diesem Jahr eingeführt die Mixbegleitung. Erste Gang mit Wein, zweite Gang mit alkoholfrei, dritte Gang mit Wein. Oder wir haben uns
wie auch wird das angenommen? Ich schätze
super. Gut, aber, ja? Das ist richtig super, ja. Weil eine Weinbegleitung bei 7 Gänge ist auch ein bisschen
schwierig. Ich merke das oft bei Freunden, manchmal auch bei mir, wo ich sage, ich habe eigentlich Bock auf die Weinbegleitung, aber vielleicht ist für heute Abend, weil morgen muss ich irgendwie wieder früh raus oder so, vielleicht ist für heute Abend, so inklusive Aperitif bist du ja dann doch auf 8 bis 9.
Das ist, also dieser alkoholfreie Mix, also Mix ist wirklich top, also das wird auch wahnsinnig viel gebucht. Das wird fein. Und auch natürlich, wenn man über Jahre ein Restaurant führt, dann, man will sich verändern und man traut sich nicht zu verändern, weil man so bestimmte Sachen immer gemacht hat. Zum Beispiel, wir hatten ja früher ein Drei-Gänge-Menü und man konnte mehr wählen. Durch Corona, durch die Schließung, durch die Veränderung, wir haben damals den ganzen Restaurant umgebaut in der Zeit, neues Polster, allem drum und dran. Da haben wir jetzt auch dann gesagt, okay, wir machen 5 oder 7 Gänge, wir testen das aus, wie das funktioniert und alles. Also da, das muss man sagen, da haben wir ein bisschen dank dieser Corona-Zeit, was man eigentlich nicht sagen kann oder so, sollte auch nicht, aber da ist dann wieder nochmal die Flexibilität bei uns aufgewachsen. Einfach probieren, wozu du Bock hast, machen, testen, denk nicht zu sehr, oh, das machen wir so in 20 Jahren so. So geh noch ein bisschen mehr einfach auf Dinge, die du probieren willst.
Ja. Auch interessant, und ich glaube, das ist auch wichtig, das auch noch zu erwähnen, weil es ist ja jetzt nicht so, als wärt ihr plötzlich völlig abgehoben geworden durch die Verleihung dieses Michelin-Sterns. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht mehr vor mir, weiß auch nicht, von wann dieses Interview ist, aber da hast du auch ganz bewusst gesagt, du willst eigentlich das Essen für so viele Leute wie möglich machen, und das muss preislich weiterhin leistbar sein. Also ich glaube, damals war das Menü zu 49 Euro.
Drei Gänge 49 also Euro,
richtig. Drei Gänge, ein Sterne-Menü um 49 Euro. Ist das immer noch so? Stichwort Kostendruck, Gastronomie etc.
Also man muss sagen, der Kostendruck ist enorm geworden. Ist wirklich enorm geworden. Mhm. Also Energiepreise explodiert, Indexmiete, also das sind alles Sachen, die jetzt gerade explodiert sind. Und ich finde, wir sind sehr fair. Unser Preis ist jetzt momentan 5 Gänge 90, 6 Gänge 100, 7 Gänge 110. Abends.
Ist so, absolut
für fair. Michelin-Sterne Restaurant total fair. Ich glaube, wir gehören zu denen auf jeden Fall, die nicht die teuersten sind, sage ich jetzt mal so. Ne?
Ja, also
genau. Es ist natürlich ganz klar nicht mehr so, dass es ist nicht ein Restaurant, wo du einfach täglich hingehst und täglich isst.
Ja.
Das ist es nicht. Aber das ist auch, soll es auch nicht mehr sein. Es ist ein Erlebnis, es ist eine Besonderheit. Wenn du Besuch in Berlin hast, die Vegetarier sind, dann zeigst du das Restaurant. Wenn du eine gute Freundin hast, die ein Erlebnis hat, also Geburtstag, was weiß ich denn alles, dann kann man sagen, okay, das ist mehr so ein Treat. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Richtung, die man gehen muss. Es gibt Gäste, die kommen einmal die Woche, es gibt auch Gäste, die zweimal im Monat kommen, das schon. Aber ich glaube, das ist vom Pricing her hat sich ein bisschen verändert. Aber wir wollen trotzdem so fair wie möglich bleiben. Und die Sprünge sind immer groß überlegt und groß bedacht. Mhm. Und aber man muss auch sagen, einfach die Inflation und allem. Und es ist nicht die Inflation nur an der Ware, sondern es ist auch die Löhne, müssen auch angepasst werden. Der Mindestlohn 12 Euro in Deutschland war längst an der Zeit. Aber das heißt natürlich, wenn der Mindestlohn 12 Euro, was zahlst du dann die anderen? Und das ist, dann steigt ja auch. Mhm. Und das sind also die Themen, die man jetzt gerade beschäftigt hat. Also Preiserhöhung kommt man gar nicht mehr drum rum.
Ja. Schwierige Situation, klar. Aber du weißt ja durch deine Erfahrung sehr gut mit schwierigen Situationen und Herausforderungen umzugehen. Wo siehst du dich jetzt in Zukunft oder was sind so ein wenig die Zukunftspläne, die Zukunftsprojekte? Worauf hast du Lust? Was willst du vielleicht gar nicht mehr machen? Was willst du völlig verändern? Es ist ja bei dir immer alles ein wenig im Flow, ja?
Ja, richtig. Also es ist eigentlich erstaunlicherweise, wir sind jetzt wirklich die längste Zeit an einem Ort mit der Location und wir haben auch noch ein paar Jahre den Vertrag und wir wollen auch da bleiben. Es ist aber jetzt gerade sehr herausfordernde Jahre gewesen. Also die haben, das ist jetzt, die letzten Jahre waren jetzt nicht easy, wissen wir alles gar nicht mehr. Also auch
Corona, Teuerungen.
Ja, und vor allem auch die Leute, die überall Jobs gesucht haben, alle Veränderungen. Bei uns gab es auch einen großen Wechsel. Wir haben jetzt wirklich ein Team, die noch nie so gut war, die es zusammenarbeiten. Wir haben richtig, die Stimmung ist richtig gut bei uns. Es macht total Spaß. Ja. Aber ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit überstanden habe. Und wie die Zukunft geht, da bin ich groß am Überlegen. Ja, ich kenne mich, irgendwann mal wird es wieder so sein, dass ich dann nicht mehr glücklich bin, wenn ich nur die zwei Läden habe. Aber was ich da jetzt, es gibt jetzt nichts, etwas, wo ich sagen kann, ja, nächstes Jahr mache ich eine Bar auf oder nächstes Jahr mache ich irgendwas auf. Das ist gerade momentan nicht. Also ich bin eigentlich sehr glücklich, was ich habe. Ich bin auch sehr glücklich mit den Restaurants. Mir macht es auch sehr viel Spaß, vor Ort zu sein. Aber es ist auch ein richtiges Unternehmen geworden. Wir haben jetzt 110 Mitarbeiter. Wir haben auch einen Eventbereich.
Wahnsinn.
Wir haben
Läden 110 Mitarbeiter.
Naja, also wir haben ja auch noch Cookies, Events und Catering.
Ja.
Das mache ich mit einer Partnerin zusammen, Jennifer Florin, seit 8-9 Jahren. Und also heißt, wir haben also übergreifend 110 Mitarbeiter. Und da gibt es auch immer jedes Jahr Veränderungen, Herausforderungen und sowas. Und das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Aber es gibt jetzt gerade jetzt nicht einen Plan. Worauf ich sie setzen, ist schauen, was gibt es an digitale Möglichkeiten, die noch nicht da sind? Wie kann man das Gästeerlebnis noch steigern? Wie können wir noch ein bisschen schauen, dass wir mehr Stammgäste kriegen? Das sind so eher die Sachen, die mich gerade beschäftigen.
Ja.
Also es hört sich so easy an, aber wenn du heute bei uns online reservierst und eine Minute später anrufst, ist dein Name auf dem Bildschirm, da wir wissen, wir können sofort deine Reservierung finden. Das wollte ich in 2010 haben, jetzt habe ich das in 2023. Super.
Genau. Als eine meiner letzten Fragen. Wie findest du, hat sich jetzt in diesen über 30 Jahren, für dich persönlich jetzt als individuelle persönliche Meinung, Berlin entwickelt? Gut, nicht gut? Was sind so deine Gedanken dazu?
Also ich glaube, man muss immer wissen, dass eine Stadt sich immer entwickeln wird. Und es wird immer Phasen geben, die gut sind und Phasen geben, die nicht so gut sind. Und ich glaube, irgendwie jetzt ist momentan, also ich weiß also, als ich damals kam, waren die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt von den Häusern, dass es ganz viel gespielt hat. Das heißt, ganz viele Plätze haben gar nicht aufgemacht, neue Geschäfte waren gar nicht da. Heutzutage haben wir einen Überfluss an Geschäften hier in Mitte. Es ist so ein bisschen, wie gesagt, es gibt immer Phasen. Also 2006 war die Stadt wirklich arm, aber sexy. Keiner hat gebaut, weil die Immobilienpreise unten waren. Also das heißt, ich glaube, es ist immer eine Veränderung. Und ich glaube, man darf nie die Vergangenheit nachtrauig sein. Also man muss wirklich immer im Jetzt leben und man muss immer das Positive sehen. Weil das Negative kann jeder überall sehen. Aber das ist so, finde ich, der Allerwichtigste, immer die positive Eigenschaften sich bewusst zu machen. Ja. Und ich sage, ja, ich hätte auch gerne, dass die Sonne mehr scheint in Berlin. Ich hätte auch gerne, dass...
Bist du sicher nicht der Einzige?
Ja, genau. Also ja, also klar. Aber ich sage ganz klar, ich finde, die Stadt hat sich wahnsinnig entwickelt, auch zum Guten. Aber natürlich hat es auch an Vielfalt verloren. Weil es ist einfach auch immer teurer geworden. Wenn du jetzt aber dann vergleichst, zum Beispiel in London, ich möchte nie wieder zurück nach London. Ich finde London zu besuchen fürs Wochenende super, aber in der Stadt zu leben, finde ich Berlin super. Also das ist, finde ich, und es wird sich die nächsten 20 Jahre entwickeln und da bin ich ja gespannt, was aus Berlin wird dann nochmal.
Ja, ja. Ja, das sind doch eigentlich sehr schöne Abschlussworte, auch eine kleine Liebeserklärung an deine Heimatstadt. Ja. Ich glaube, man kann Berlin.
Das ist für mich ist Berlin wirklich mein, also ich wohne jetzt hier am längsten, ganz klar.
Ja, ja.
Und das ist wirklich mein Zuhause geworden.
Ja, ja.
Apropos, aber ich muss auch sagen, die Berliner sind ja auch gerne schnell in Schimpfen und sowas.
Ja.
Ich finde, jeder Berliner müsste ein bisschen mehr für seine Stadt machen, weil dann wird es relativ schnell einfacher und schöner.
Ja. Also ich glaube, es ist trotzdem eine weiterhin sehr faszinierende, pulsierende Stadt, natürlich auch in gastronomischer Hinsicht. Ich darf auch gleich noch eine kurze Sache in eigener Sache noch loswerden. Die Rolling Pin Convention in Deutschland, die findet ja in Berlin statt, auch in diesem Jahr vom 25. bis zum 26. September. Gucke, ich hoffe, wir sehen uns dort.
Ich hoffe auch.
Ansonsten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da kann man natürlich sich bereits Tickets checken. Dasselbe gilt für die Rolling Pin Convention in Graz, die ich auch noch kurz bewerben darf. Die findet früher statt, nämlich vom 22. bis zum 23. Mai in diesem Jahr in Graz, wie gesagt, und auch da unbedingt auf rollingpinconvention.at gehen. Da gibt es noch einige Early Bird Tickets. First Come, First Serve. Ja.
Gut. Ich war ja auf die hier in Herbst jetzt letztes Jahr in Berlin und die war richtig cool. Also ich muss sagen, die war echt cool. Also ich habe auch echt viel mitgenommen. Also ich bin auch echt die Redner gehört und sowas. Das war richtig cool. Also es war ein langen Nachmittag dort. Habe so viele Leute wieder getroffen. Einfach Kommunikation. Dann auch die Impulse. Hier ist Charles Schumann. War ganz cool auf der Bühne zu sehen. Also das war wirklich ganz toll. Das war
richtig cool. Also es sind ja wirklich, ich glaube, das kannst doch du bestätigen, es ist eigentlich fast jede und jeder da. Ja, also es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen, nur in groß, und auch in international.
Aber Graz würde mich auch interessieren, da war ich noch nicht, aber da muss ich mal hin. Ich weiß nicht, ob ich es im Mai schaffe, aber ich
versuche es mal. Wie gesagt, 22. bis 23. genau. Die Türen stehen offen, Cookie.
Gut, alles klar, ich komme gerne vorbei. Versuch's.
Gut. Dann sage ich danke für das wirklich super tolle Gespräch und ein bisschen für die Rückblende und die Zeitmaschine back.
Wir haben lange über die 90er-Jahre. Wir haben lange von den Anfang geredet, aber ja, die Anfangszeit geredet, aber war echt cool. Also danke, Lukas, für die Einladung und hat echt Spaß gemacht jetzt.
Er hat wirklich Spaß gemacht. Und dann sage ich auf jeden Fall bis bald, entweder in Graz oder bis bald in Berlin.
Genau. Gut. Dann. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.